Wie ihr seht, wir sind nicht mehr in der Weltbeweger-Predigtreihe, sondern wir starten heute mit was Neuem, Altem. Ich sortiere mich hier noch kurz. Wir sind wieder in der Predigtreihe Jesus-Begegnungen. Wer sich erinnern kann, wir hatten schon mal ein paar Predigten zu diesem Thema. Diesmal ist es nicht so, wie wir es oft gewohnt sind, dass wir durch ein ganzes Buch der Bibel durchpredigen oder durch einen Brief, sondern diesmal ist es so, dass wir aus den Evangelien Stellen uns anschauen werden, die nächsten paar Wochen, wo Jesus Menschen begegnet, und wollen uns schauen, inwiefern begegnet Jesus uns. Genau, Jesus-Begegnungen. In meiner Vorbereitung auf die Predigt ist mir ein Film eingefallen. Wer von euch hat schon mal den Film beziehungsweise vielleicht auch das Buch gelesen, Die unendliche Geschichte? Wer kennt Die unendliche Geschichte? Ich kenne sie auch, ich habe sie damals, da war ich noch recht klein, da war ich noch nicht Christ, später hätte es geheißen, das eine 10, ist okkult, aber da war ich noch nicht Christ. Da habe ich das zusammen mit meinen Eltern geschaut. Ihr müsst euch das so vorstellen, sonntags, mittags, zu Hause, die Rollläden werden runtergelassen, damit die Sonne nicht auf den Fernseher scheint und das ganze Bild zunichte macht. Und wir schauen Die unendliche Geschichte. Und in der unendlichen Geschichte gibt es zwei Hauptdarsteller. Einmal den Bastian, wie heißt er? Bastian Balthasar Buchs, ganz toller Name. Es gibt Atreyu. Ich fand Atreyu richtig, richtig toll, weil ich mir gedacht hatte, der heißt wie mein Bruder, nur mit U. Irgendwann habe ich herausgefunden, dass das gar nicht stimmt, aber das war irgendwie trotzdem der Grund, warum ich Atreyu so toll fand. In dieser Geschichte gibt es eben Bastian, das ist ein Menschenkind, und Atreyu, der lebt in Phantasien, in einer Welt, in einer Parallelwelt. Und Bastian ist ein Menschenkind und er geht in eine Buchhandlung und er holt sich, er sucht so durch die Bücher und findet ein Buch, das über die Geschichte von Phantasien handelt. Und er findet es ganz spannend und blättert so rum, und als der Buchhändler mal eben nicht da ist, macht er schwuppdiwupps, klaut sich das Buch, geht auf den Dachboden und fängt an zu lesen. Und während er da so auf dem Dachboden ist, es ist staubig um ihn rum und er liest, wird er in den Bann gezogen von diesem Buch. Und irgendwann stellt er fest, als er liest, dass er Teil dieses Buches geworden ist. Und so ähnlich wie Bastian in der unendlichen Geschichte, der bemerkt, irgendwie wird hier meine Geschichte geschrieben, geht es auch zwei Jüngern, denen wir heute begegnen und denen Jesus begegnet ist. Aber bevor wir zu diesen beiden Jüngern kommen, gibt es noch einen Rückblick. Das hat man ja auch manchmal bei Filmen. Was geschah davor? Was geschah davor? Mal schauen, ob das hier funktioniert. Ja. Lukas 23, 33. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand aber dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich: Anderen hat er geholfen, soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht. Sie lautete: Dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denke an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei. Jesus rief laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Der Hauptmann, der die Aufsicht hatte und vor dessen Augen das alles geschehen war, gab Gott die Ehre. Dieser Mann war wirklich ein Gerechter. Das Ganze ist vor 2 Tagen passiert. Vor 2 Tagen wurde Jesus hingerichtet. Und jetzt sind 2 Jünger, Kleopas und sein Freund, auf dem Weg nach Emmaus. Und sie haben einen Fußmarsch von ungefähr 2 Stunden vor sich. Und während sie zusammen laufen, denken sie deprimiert drüber nach, was hier passiert ist. Jesus, ihr Freund, mit dem sie durch die Gegend gegangen sind, der Wunder getan hat, der begeistert aufgenommen wurde von den Menschen, von dem alle gedacht haben, jetzt kommt derjenige, der die Rettung bringt für Israel. Von dem sie gedacht haben, demnächst werden wir ihn zum König krönen und er wird alles verändern hier, was in Missstand ist. Derjenige ist hingerichtet worden. Und sie unterhalten sich so darüber, was alles passiert ist, was sie erlebt haben. Und während sie sich so unterhalten, schließt sich ihnen jemand an. Sie laufen da durch die Wüstengegend und es kommt einer dazu und er fragt: Worüber redet ihr denn? Und die Jünger sind ganz verdutzt, weil der Typ kommt auch gerade aus Jerusalem offensichtlich. Und sagen, bist du denn der Einzige, der nicht mitbekommen hat, was passiert ist in Jerusalem? Bist du der Einzige, der das nicht gesehen hat, der nichts davon weiß? Und die Jünger fangen an, ihr Herz vor ihm auszuschütten. Die Jünger fangen an, ihm zu erzählen, was passiert ist. Sie fangen an, ihm zu erzählen, dass ihr Freund, von in dem sie so viele Hoffnungen hatten, dass der hingerichtet wurde, dass die Führer Israels, die eigentlich durch ihn befreit werden sollten, die ein besseres Leben durch ihn haben sollten, dass diejenigen sich gegen ihn verschworen haben, dass einer aus den engsten Kreisen ihn verraten hat, ihn preisgegeben hat und dass derjenige, auf den sie alle Hoffnung gesetzt haben und der ihnen auch jede Hoffnung bestätigt hat, dass derjenige umgebracht wurde und jetzt alle Hoffnung zunichte ist. Und sie erzählen weiter nicht nur das, also er wurde hingerichtet vor 2 Tagen und heute Morgen wurde es irgendwie noch komischer. Es kamen zwei Frauen, das sind Freundinnen von uns, die ziehen mit uns durch die Gegend und die haben auch viel von Jesus gehört, er hat sie gelehrt und sie waren auch mit ihm zusammen und die wollten an das Grab gehen. Und die haben uns erzählt, dass das Grab leer war und dass sie eine Erscheinung hatten, einen Engel. Und daraufhin sind 2 von uns, Petrus und Johannes, losgerannt wie die Irren und konnten es nicht glauben, haben sich gedacht, was erzählen die da? Und sie wollten sich irgendwie ein Bild davon machen. Und tatsächlich, sie haben gesehen, dass da niemand mehr im Grab drin liegt. Dieser riesige Stein wurde weggewälzt. Aber Jesus war nicht da. Es ist, wie es ist. Jesus ist gestorben und er ist nicht mehr da. Sie sind absolut verzweifelt. Sie erleben Dunkelheit. Alles, was sie dachten, so sollte es sein, ist schiefgegangen. Es ist nicht mehr so. Und Jesus antwortet ihnen: Ihr unverständigen Leute. Genau, kleiner Hint aus dem Beck. Dieser fremde Wanderer, der sich da angeschlossen hat. Sie haben es zwar nicht erkannt, aber es ist Jesus selbst. Und der sagt zu ihnen, ohne dass sie ihn erkennen: Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Also nochmal kurz, die Jünger haben gerade erlebt, wie all ihre Hoffnung gestorben ist. Sie sind enttäuscht, sie sind traurig, sie erleben diese dunkle Nacht der Seele, über die Anderle vor ein paar Wochen gesprochen hat. Dieses absolute Verzweifeltsein, alle Hoffnungen dann nicht zunichte. Und dann kommt dieser Fremde auf sie zu Und er fängt plötzlich an, es gesamte Alte Testament vor ihnen auszubreiten und ihnen ihre aktuelle Situation zu erklären. Er kommt in ihre Enttäuschung und er erklärt ihnen, dass ihre Traurigkeit keine Grundlage hat. Und Jesus hält praktisch eine Predigt ab über sich selbst aus dem kompletten Alten Testament. Also ich wäre gern dabei gewesen, wie Jesus da vor den Jüngern ausbreitet. Wahrscheinlich hat es mindestens 1,5 Stunden gedauert, keine Ahnung. Es heißt, sie waren 2 Stunden unterwegs. Ich stelle mir das so vor, dass aus einem 2-Stunden-Weg ungefähr ein 5-Stunden-Weg wurde, weil es so gigantisch sein muss, wenn dir Jesus selbst aus dem Alten Testament erklärt, was sich alles auf ihn bezieht und wie all diese Verheißungen in Erfüllung gegangen sind. Und ich bin überzeugt davon, dass er bei einer Stelle ganz bestimmt auch mit den Jüngern hängen geblieben ist. Das ist in Jesaja 53,3. Ich lese diese Stelle auch noch für euch vor. Und da heißt es: Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinem Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretungen meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Als die Jünger das von Jesus vorgelesen bekommen und erklärt bekommen, muss es ein sehr krasses Erlebnis gewesen sein für sie. Ich stelle mir das vor, dass es für sie ähnlich war wie für Bastian Balthasar Buchs, als er auf dem Dachboden dieses Buch liest und plötzlich merkt, ich bin in diesem Buch, da wird über mich geschrieben. Hier ist meine Geschichte festgehalten. Und ich denke, ähnlich ging es wahrscheinlich Kleopas und seinem Freund, die von Jesus diese Geschichte vorgelesen bekommen. Und sie denken sich, das ist genau das, was wir beobachtet haben vor 2 Tagen. Er wurde gekreuzigt, er wurde hingerichtet und Jesus erklärt ihnen das. Er sagt ihnen, schaut, das bin ich, der hier leiden musste, das bin ich, der hier verachtet war. Könnt ihr euch daran erinnern, wie sie über mich gespottet haben? Könnt ihr euch daran erinnern, wie sie mich verachtet haben? Und er erklärt ihnen, dass all das passieren musste, damit er die Schuld, dass er die Schuld auf sich genommen hat, die diese Jünger hatten, damit sie die Ewigkeit bei Gott verbringen können. Und das Gleiche, was Jesus diesen Jüngern erklärt hat, das erklärt er heute Morgen auch uns. Jesus musste das tun. Jesaja hat 700 Jahre ungefähr, bevor das überhaupt passiert ist, das aufgeschrieben. Gott hat ihm das gesagt, dass das passieren wird. Und Kleopas und sein Freund bekommen es von Jesus erklärt. Und sie bekommen erklärt, dass es alles für sie geschehen ist. Sie sind Teil dieser Geschichte. Und Jesus liest weiter. Aber dem Herrn gefiel es, oder er liest weiter und erklärt, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Er erklärt ihnen, dass es alles nötig sein musste, es ist nichts schief gelaufen. Es ist überhaupt nichts schief gelaufen. Gott hat nicht eben mal weggeschaut und ups, dann wurde Jesus gekreuzigt. Gott hat nicht irgendwie ja nicht aufgepasst, es ist nichts aus dem Ruder gelaufen. Jesus erklärt den Jüngern, pass auf, was hier passiert ist, geht 1a nach Plan. Es ist nichts aus dem Ruder gelaufen. In Vers 10 steht drin, aber dem Herrn gefiel es, ihm zu zerschlagen. Warum gefiel es ihm? Nicht, weil Gott ein Sadist ist oder weil er schlecht mit uns meint, sondern weil Gott wusste, Jesus wird unsere Schuld an diesem Kreuz tragen. Jesus wird deine und meine Schuld an diesem Kreuz tragen. Und nur so können wir Freiheit erlangen, nur so können wir Rettung erlangen, nur so können wir die Ewigkeit bei Gott verbringen, anstatt ewig getrennt von ihm zu sein. Und das war es ihm wert, das war es Gott wert, all dieses Leid zu ertragen, all diese Schmach auf sich zu nehmen. Und deshalb hat es ihm auch gefallen, weil er wusste, es wird was Gutes dabei rauskommen. Und später, also die Jünger hören so zu und sie bekommen das alles von Jesus erklärt, dass überhaupt nichts schiefgegangen ist. Und später sagen sie zu sich, als Jesus schon wieder weg ist, sie haben plötzlich erkannt, dass es tatsächlich Jesus selbst war, der ihnen das erklärt hat. Und später sagen sie, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Ihr Herz hat angefangen zu brennen, als Jesus mit ihnen gesprochen hat. Was hat Jesus da getan? Wie kam es dazu, dass das Herz der Jünger angefangen hat zu brennen? Also sie gingen davon aus, okay, gerade alles Mist, Spirale nach unten, alles läuft, wie es nicht laufen soll. Es ist die größte Tragödie, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und Jesus kommt und er bringt Licht in die Sache. Und er sagt, nein, es ist überhaupt gar keine Tragödie. Es ist das Beste und das einzig Richtige, was gerade in diesem Moment passieren konnte. Dass ich gestorben bin, ist keine Tragödie, sondern es ist ein Wunder und es ist das Beste, was passieren konnte und es ist das Einzige, was passieren musste. Gott hatte einen Plan und hat diesen Plan umgesetzt. Und in dem Denken der Jünger musste ein kompletter Gedankenwechsel stattfinden, um das begreifen zu können. Sie dachten absolut anders, als Jesus gedacht hat über die ganze Story. Und ich habe in den letzten Tagen eine Predigt gehört und da war ein sehr cooles Beispiel und eine sehr coole Aussage drin, die ich hier auch reinbringen möchte, weil es super passt. Und zwar hat John Piper gesagt, Facts change emotions. Fakten, Tatsachen verändern Gefühle. Und es gibt ein wunderbares Beispiel dafür, um das besser begreifen zu können. Stell dir vor, du bist verheiratet. Vielleicht bist du es auch, dann brauchst du es nicht nur vorstellen. Stell dir vor, du bist verheiratet und es ist Donnerstagabend, du kommst gerade von der Arbeit, du bist abgekämpft und du freust dich zu Hause auf deinen Ehepartner, deine Frau, deinen Mann zu treffen. Sie hat normalerweise schon immer gekocht und du freust dich auf eine warme Mahlzeit und Austausch, endlich reden. Und du kommst heim und irgendwie die Wohnung ist leer, der Herd ist kalt und kein Zettel auf dem Tisch, du weißt irgendwie nicht so recht, hä, was ist jetzt los, naja, ist sie irgendwo, vielleicht musst du noch was besorgen oder so. Und das Telefon klingelt. Und du nimmst ab und am Telefon ist jemand mit einer ernsten Stimme und sagt dir, es tut mir leid, dass ich Ihnen das mitteilen muss, es ist etwas Schreckliches passiert, bitte setzen Sie sich hin, suchen Sie sich einen Stuhl, sitzen Sie. Ja, ihre Frau hatte einen Autounfall und sie hat es leider nicht überlebt. Wir haben alles getan, was wir konnten. Die Einsatzkräfte waren schnell dort, aber es war nichts mehr zu machen. Was passiert in diesem Moment mit dir? Es wird dich absolut niederschmettern. Die Probleme, die du gerade eben noch auf der Arbeit hattest, werden egal sein, unwichtig. Es gibt nichts Schlimmeres in diesem Moment in deinem Leben, was hätte passieren können. Es gibt nichts Schlimmeres. All deine Lebenslust wird weichen. du hast keine Kraft mehr, dich für den nächsten Tag aufzurappeln. Es ist eine absolut niederschmetternde Nachricht für dich. Und nachdem du wahrscheinlich, egal ob du an Gott glaubst oder nicht, auf die Knie gegangen bist und in Tränen ausgebrochen bist und gefragt hast, warum, kommt der zweite Anruf. Du brauchst eine Weile, du lässt es eine Weile klingeln, entscheidest dich dann aber trotzdem ranzugehen. Und dieser zweite Anruf, der kommt aus dem Krankenhaus. Und es ist ein Mann am Telefon, er ist Arzt und er erklärt dir, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Es tut mir leid, dass es so aufwühlend für Sie ist heute Abend. Aber der Krankenwagen war vor Ort und Sie haben Ihre Frau reanimiert und sie hat es geschafft, obwohl es ein Kampf war. Und jetzt ist sie stabil. Was passiert in diesem Moment mit dir? Das Ganze Niederschmetternde von vor einer Stunde, was da war, dein ganzes, mein Leben ist vorbei, ich habe keine Hoffnung mehr, wird sich wandeln in Gott, ich danke dir dafür, dass du uns nochmal eine Chance gegeben hast. Du wirst all deine Lebenskraft wieder zurückbekommen. Wahrscheinlich bist du ziemlich durch den Wind und fertig mit allem, aber trotzdem wird ein Gefühl dich beherrschen an diesem Abend, die Freude darüber, dass deine Frau oder dass dein Mann diese Sache überlebt hat. Und du wirst dankbar sein. Aber was passiert, wenn dieser Arzt aus dem Krankenhaus anruft und du sagst, naja, also die Polizei, die hat mir jetzt schon gesagt, dass meine Frau tot ist. Und Polizei ist ziemlich zuverlässig, was die sagen. Das kann ich ihnen jetzt nicht glauben. Das ist zu krass für mich, was sie mir erzählen. Meine Frau war eben noch tot. Sie kann gar nicht leben. Dann mag deine Frau leben, dann mag dein Mann leben. Aber wenn du diese Wahrheit, die dir dieser Arzt sagt, nicht annimmst, dann wird es keine Auswirkung auf dich selbst, auf deine Emotionen und deine Gefühle haben. Ich glaube, dass Kleopas und sein Freund in einer ähnlichen Situation waren. Sie waren absolut niedergeschmettert. Und dann kommt Jesus und er erklärt ihnen, dass es alles gar nicht so ist, wie sie glauben, dass ihre Depression überhaupt gar keine Berechtigung hat, dass ihr Niedergeschmettertsein, ihre Hoffnungslosigkeit jeglicher Grundlage entbehrt. Und er sagt ihnen praktisch, hey, deine Frau lebt noch. Er sagt ihnen, hey, das ist alles gut, was passiert ist. Ich lebe, ich bin auferstanden. Übrigens, ich habe es vor tausenden von Jahren schon in mein Wort geschrieben. Es entspricht der Wahrheit, du musst nicht traurig sein. Und ich glaube, dass die Jünger zwei Dinge nötig hatten. Zum einen brauchten sie eine Offenbarung über Gottes Wort. Jesus musste kommen und ihnen erklären, was wirklich wahr ist. Jesus musste kommen und ihnen erklären, dass es eine gute Nachricht ist, die hier gerade geschieht. Jesus musste ihnen erklären, dass all das so geschehen musste und dass es kein Grund zur Traurigkeit ist, sondern dass es letztlich ein Grund zur Freude ist. Und sie mussten anfangen, dem zu glauben und zu vertrauen, was Jesus gesagt hat. Hätten sie nicht angefangen, ihm zu vertrauen, hätte niemals ihr Herz angefangen zu brennen. Hätten sie nicht angefangen zu glauben, dass das, was er sagt, wahr ist, dann hätte sich nichts in ihren Gefühlen getan. Dann wären sie wie der Mann, der dem Arzt nicht glaubt, dass die Frau noch lebt. Aber ihr Herz fing an zu brennen. Warum? Weil sie anfingen, den Fakten zu glauben, den Tatsachen zu glauben, dem zu glauben, was Jesus ihnen gesagt hat. Und ich bin mir sicher, dass wir uns ganz oft auch in dieser Situation befinden, wo wir in einer dunkle Nacht der Seele sind, wo es uns schlecht geht, wo die Fakten uns alle nach unten drücken, wo wir glauben, wir haben keine Hoffnung mehr. Es gibt nichts, was getan werden kann. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist genau in dieser Situation und es kommt dir so vor, als ob sich alles nach unten dreht und es gibt keine Hoffnung mehr. Und vielleicht warst du schon mal in so einer Situation, wenn du es nicht warst, kommst du vielleicht noch mal in so eine Situation. Es gibt sie einfach in unserem Leben. Und deshalb heute Morgen meine Frage an dich. Kennst du Gottes Verheißung? Weißt du, was in seinem Wort drinsteht, was er dir zuspricht, was wahr ist? Oder bist du wie Kleopas und sein Freund, die das noch gar nicht verstanden haben, dass es so kommen musste, wie es kommt, obwohl es doch in seinem Wort drin stand? Ich will dir nur ein paar Beispiele nennen. Und die Liste kann endlos erweitert werden. Was sagt Gott dir alles zu? Weißt du, dass du keine Angst mehr haben brauchst? Weißt du, dass keine Situation in deinem Leben gibt, die nicht im Guten enden wird? Es gibt nichts in deinem Leben, was langfristig bis in die Ewigkeit hinein für dich negativ aussehen wird. Weißt du, dass du die Ewigkeit mit Gott im Himmel verbringen wirst und nicht in der Hölle? Und weißt du, dass dir diese Zusage niemand nehmen kann, wenn du Jesus Christus vertraust und dem, was er am Kreuz getan hat? Weißt du das in deiner Situation heute Morgen? Weißt du, dass du nicht stark sein musst? Weißt du, dass du schwach sein kannst? Und dass Gott sogar in deiner Schwachheit noch viel mehr tun kann, als wenn du denkst, jetzt bin ich stark? Weißt du, dass du dich um nichts sorgen musst in deinem Leben, weil Gott für dich sorgt, dass da keine Zukunftsängste sein müssen, dass da keine Angst sein muss, wird es hier keinen Ausweg geben. Gott sorgt für dich und er wird ein gutes Ende für dich vorbereiten. Wie das aussieht, wissen wir nicht. Aber du kannst Gott vertrauen, dass er für dich ist und dass nichts aus seinen Fugen gerät. Weißt du, dass egal wie schlimm du jetzt leidest, es im Vergleich zu deiner späteren Freude nicht mehr ins Gewicht fallen wird? In Römer 8,18 steht, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ist dir das bewusst in deiner Situation, wenn es dir jetzt gerade schlecht geht, dass egal wie schlimm es ist, das, was danach kommt, was Gott für dich vorbereitet hat, über alle Maßen gut und reich und segensvoll sein wird, sodass du dann nicht mal mehr einen Gedanken daran verschwenden wirst. Weißt du, dass es für Gott in deinem Leben kein Unmöglich gibt? Denn was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Krall dich an ihn. Halte dich an ihm fest. Lass dein Herz zum Brennen bringen. Nimm seine Wahrheit, lies in Gottes Wort und lass ihn zu dir sprechen. Lass ihn in deine Situation heute Morgen sprechen, so wie Kleopas und sein Freund sich von Jesus in ihre Situation haben sprechen lassen und sich erklären haben lassen, wie es in Wirklichkeit aussieht. Lass dir die Tatsachen von Gott sagen. Gottes Wort ist voller Zusagen. Das hier ist eine Liste. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, glaubst du diesem Wort? Glaubst du diesem Wort? Lässt du diese Wahrheiten zum Brennen bringen heute Morgen? Wenn du in einer schlechten Situation bist, frag Gott, Gott, was willst du mir heute Morgen über diese Situation sagen? Lass dein Herz von ihm zum Brennen bringen. Ich bin überzeugt davon, dass es dir nicht schlecht gehen muss, damit Gott dein Herz zum Brennen bringt. Ich bin überzeugt davon, dass wenn du gerade die beste Zeit deines Lebens erlebst, wenn du denkst, mehr kann nicht kommen, ich verspreche dir, Gott ist so viel besser, größer, genialer, er hat so viel Macht, Kraft und auch Kreativität, dich nochmal zu überraschen, selbst wenn du denkst, ich bin Ende des Levels, es geht nicht mehr, besser geht's nicht, dann kann Gott kommen und nochmal eins draufsetzen, weil er einfach über alle Maßen ist. Und Ich möchte euch Mut machen in den Hausgruppen. Sprecht darüber. Wann hast du das letzte Mal in Gottes Wort gelesen? Wann hat Gott das letzte Mal zu dir gesprochen und dein Herz brannte in dir? Was war das, was dein Herz zum Brennen gebracht hat? Wo hat Jesus dir Fakten in deine Situation gesprochen und du fingst an, vor Freude zu sprudeln oder was auch immer es mit dir gemacht hat? Es kam Hoffnung, es kam Leben. Redet darüber. Ich bin überzeugt davon, dass da jeder von reden kann. Ich habe heute Morgen in der Bibel gelesen, als ich noch hierher kam, und es gab eine Stelle, die mein Herz heute Morgen zum Brennen gebracht hat, einfach um euch ein Beispiel zu geben. Und die Stelle ist in 2. Samuel 23, Vers 5. Da schreibt David: Ja, steht mein Haus nicht fest bei Gott? Denn er hat einen ewigen Bund mit mir gemacht. In allem wohlgeordnet und sicher wird er nicht alles gedeihen lassen, was mir zum Heil und zur Freude dient. Das bringt mein Herz zum Brennen. Wenn Gott zu mir sagt, ich bin sicher bei ihm, mein Haus, ich und alles mit mir ist sicher bei ihm. Ich kann nicht aus seiner Hand gerissen werden. Und wenn er mir sagt, ich habe allen Grund zur Freude, wenn ich weiß, ich kann nicht verloren gehen, ich kann nicht aus seiner Hand fallen. Was bringt dein Herz zum Brennen? Das Lobpreisteam kann gern schon nach oben kommen. Ich will noch beten. Ja, Gott, ich danke dir, dass du Kleopas und dem anderen Jünger begegnet bist auf dem Weg nach Emmaus. Ich danke dir, dass du in ihre Dunkelheit gekommen bist und in ihre Trübsinnigkeit, in all ihr Leid und in ihre Traurigkeit, und dass du in die Augen geöffnet hast, dass dein Plan gut ist, dass du gute Wege hast und dass in dir Hoffnung ist, dass in dir Leben ist. Gott, ich bitte dich für uns heute Morgen, dass überall dort, wo Hoffnungslosigkeit in uns hineingekommen ist, dass du wieder Hoffnung schenkst, Jesus, dass du deine Wahrheit in unser Herz sprichst, dass dein Wort lebendig wird in uns, dass wir uns wiederfinden in diesem Wort, was die Bibel ist, was du lebendig machst, und erkennen, hey, das funktioniert in meinem Leben, ich bin Teil davon. Gott, ich bitte dich, lass du uns deine Verheißungen erkennen, in jeder Minute, in jeder Sekunde, lass du uns wirklich in dir ruhen, weil wir bei dir keine Angst haben müssen, weil du uns liebst, weil du für uns bist und weil du uns niemals loslässt, Gott.